Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute, Folge 118, wenn ein Familienmitglied nicht glaubt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Schön, dass ihr heute dabei seid. Mein Name ist Malte Detje und mir gegenüber sitzt Knut Nippe Junior.
Hallo Malte, schön, dass du gekommen bist.
Ich freue mich auch.
Sollen wir unser irres Lachen während dieser Folge erklären?
Ja, ich habe schlechte Laune.
Das meine ich nicht. Wir haben eben eine Folge aufgenommen und Ist technisch nichts geworden.
Ja, ich habe es vermasselt und dann ärgere ich mich immer so.
Das war höhere Gewalt.
Meine Gewalt. Genau. Aber nichtsdestotrotz, wir haben heute was Spannendes vor. Nämlich, wir sind dabei, gerade uns anzugucken, was beschäftigt euch? Und wir haben mal so durchgeguckt, was sind Fragen, die auch relativ häufig kommen. Und es gibt ganz viele Fragen, die so darum kreisen, wie gehe ich damit eigentlich um, wenn jemand aus meiner Familie nicht glaubt? Mhm. Und das kann ganz verschieden sein, muss man sagen. Also so verschieden, wie menschliches Leben halt eben verschieden ist. Weshalb, glaube ich, auch die Antworten, die wir geben, also nicht so muss man es machen.
Ja, ist auch eher so ein seelsorgerliches Thema, glaube ich, wo es schwierig ist, so pauschal was zu sagen.
Genau.
Trotzdem ist es jetzt auch nicht so intim sozusagen, es gibt auch Themen, wo wir sagen, nee, das wollen wir gar nicht behandeln, das gehört in ein Vier-Augen-Gespräch. Aber hier haben wir gedacht, können wir schon doch ein bisschen mal drüber reden.
Genau. Was kann sich unterscheiden? Also kann sich unterscheiden, wer es ist? Mhm. Also es ist ja ein Unterschied, ob man sagt, irgendwie ich mache mir Sorgen um meine eigenen Kinder, weil die nicht im Glauben sind.
Und welche Verantwortung habe ich da vielleicht? Je nachdem, wie alt die sind, muss ich die eigentlich zum Kirchgang zwingen?
Ja, und manchmal ja auch.
Ist ja so wie ich sie zum Zähneputzen zwingen. Es gibt gewisse Dinge, da müssen sie einfach lernen, das gehört dazu.
Ja. Ja, und das ist ja keine Schwarz-Weiß-Frage so, ne? Also.
Nee. Also, das ist ein bisschen provokativ, jetzt mit dem Zähneputzen so gleichzusetzen. Aber also, es gibt ja Leute, die sagen, nee, das sollen meine Kinder lernen, das gehört dazu.
Genau.
So.
Sind es die eigenen Eltern? Dann ist es nochmal wieder anders.
Genau, Rolle. Wo ich keine Erziehungsverantwortung habe, aber ja, vielleicht denke ich, habe eine geistliche Verantwortung,
ihnen
für sie zu beten, ihnen das Evangelium zu sagen.
Ist es vielleicht sogar der eigene Ehepartner? Das ist dann nochmal
genau
eine Spur. Dann ist es vielleicht der eigene potenzielle Ehepartner ins Spe. Also wie ist das eigentlich mit, ich sag mal, Neudeutsch Dating eigentlich? Wie ist das mit, wie der andere glaubt? Und manchmal, wir haben die auch die Frage in Variante, wie ist das eigentlich, wenn der andere anders glaubt als ich? Mhm. Es geht ja nicht nur Glaube, Unglaube, sondern das ist ja auch manchmal, also wir hatten, glaube ich, auch schon mal jemand, der sich gemeldet hat und gesagt hat, mein Sohn ist in der Freikirche, ich bin in der Landeskirche und muss mir immer anhören, ich bin keine echte Christin, weil so, ne? Also man kann ja auch, und ich kenne mal zwei, die, kenne auch Leute, die haben mal sich gedatet und überlegt, ob das weitergeht und dann war aber klar, nee, die eine ist irgendwie charismatisch und die andere streng reformiert und das war einfach klar, dass das gilt für die Ehe nicht, so, wo man heute sagen würde, na gut, sind doch beides Christen, aber kann ganz viele verschiedene Facetten haben und manchmal mogelt sich, glaube ich, auch noch die Frage rein und was mogelt sich rein, aber die gibt dem Ganzen nochmal eine Dramatik, wenn das so eine Ewigkeitskomponente bekommt, also ich habe Angst, da geht mein Kind vielleicht in die Hölle. Und wie soll ich mich eigentlich auf den Himmel freuen? Wie soll ich mich eigentlich überhaupt an Jesus freuen, wenn ich weiß, das bedeutet, dass ich quasi in der Ewigkeit von meinen Liebsten getrennt sein könnte? Also,
die Frage ist bei den Leuten, wenn ich darüber rede, ja nicht nur auf Familie beschränkt, ne?
Nee.
Also wie kann ich mich überhaupt auf den Himmel freuen, wenn ich weiß oder wenn ich glaube, da sind nicht alle da, die mir am Herzen liegen.
Genau. Und ich finde, bei Familie wird es natürlich nochmal irgendwie, kommt es näher ran als bei den Menschen sonst wo auf der Welt, die vielleicht noch nie was davon gehört haben. Aber das ist ja für mich, einfach viel näher dran. Wie wollen wir ran an das Thema?
Also du hast doch immer, immer einen Plan.
Ich habe immer einen Plan. Ja, von der rhetorischen Frage. Ich dachte
auch, ach so.
Ich habe schlechte Laune, deswegen also kommt immer so viel Sand.
Malte ist, wenn er schlechte Laune hat, wirklich noch ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Wenn ich schlechte Laune habe, dann nehmen wir nicht auf.
Ist das so?
Wir haben noch nie aufgenommen, wenn ich gar
nicht so richtig. Okay. Oh, dann ist gut.
Da kotze ich mich immer in den Folgen, in den Pausen zwischen den Folgen ab und dann.
Lass uns mal in die Bibel gucken zu dem Thema.
Das ist immer ein guter Ansatz.
Weil ich schon finde, dass man merkt, dass das Thema schon die Bibel durchzieht. Also vielleicht nicht in der gleichen Art und Weise, wie wir es heute haben, aber erstmal mindestens, dass es Familienkonflikte gibt, ist ein Thema. Und ich würde sagen,
das ist das
Thema der Genesis.
Das ist vom Alten bis ins Neue Testament, auch Jesus mit seiner Familie. Ja. Das also die heile Familie, die ist eine Erfindung der neuen Zeit.
Ja, genau. Das ist immer, finde ich, das ganz Befreiende, wenn Leute wirklich anfangen, die Bibel zu lesen und nicht nur über die Bibel zu reden, dass man merkt, huch, was sind es eigentlich für kaputte Familien hier? Und es ist ja nicht nur, dass das quasi auf der zwischenmenschlichen Ebene, auf der horizontalen Ebene quasi schwierig ist zwischen Menschen, sondern dass das hier auch eine geistliche Ebene hat. Also ich nehme mal jetzt die allererste Familie der Bibel, Adam und Eva. Kain und Abel, die beiden Söhne. Morgens gehen zwei Söhne aus dem Haus, abends kommt keiner wieder. So, ne? Also das Butterbrot ist noch für beide geschmiert. Er ist so, ist tragisch.
So kann man die Geschichte auch erzählen.
So habe ich die mal erzählt.
So kann man die auch erzählen.
Ja, ja, also das ist ja die Tragik. Also so. Und das ist ja eine geistliche Ebene. Also Kain ist ja einer, der im Grunde bei Gott aus dem Kontakt geht. Und also Adam und Eva müssen ja im Grunde damit leben, dass sie quasi einen Sohn haben, der da quasi jetzt auch, ich sag mal, vom Glauben abgefallen ist, in Anführungsstrichen. Und das hat man ja später immer wieder, also diese Thematik. Ich denke jetzt irgendwie an David und seinen Sohn Abschalom, der den großen Aufstand anfängt und so. Also, oder die.
Ja, bewaffneter Konflikt zwischen den Generationen. Also Sohn gegen Vater. Ja.
Ja. Was vielleicht jetzt nicht die Antwort auf die Frage ist, aber zumindest schon mal heißt, du bist nicht allein.
Ja.
Und es ist auch nicht ungewöhnlich, wenn das. Also es ist noch nicht mal, und das ist eigentlich komisch, weil man es ja eigentlich anders erwarten würde, vielleicht manchmal. Oder
ja, und weil vielleicht auch manchmal in unserer frommen Welt das anders dargestellt wird, so.
Ja.
Und da andere Vorstellungen verbreitet werden. Und tatsächlich, also es gibt diese eine Stelle in der Bibel, die ich ja ganz anders auslege als viele, die ich bis jetzt gehört habe, nämlich im 1. Petrusbrief ist das, glaube ich, geht es um Verhalten Frauen und Männern.
Mhm.
Und da wird dann den Frauen gesagt, sie sollen sich wie Sarah verhalten, sie sollen sich ein Vorbild an Sarah nehmen und die sich ihrem Mann unterordnete und ihn auch Herr nannte und so weiter. Und also da, ich glaube, diese Geschichte kann man einfach nur den Text nehmen und sich ein Bild machen und dann kann man nochmal die Geschichte lesen von Sarah und Abraham. Und wenn man die Geschichte liest, und ich glaube damals, die Hörer hatten diese Geschichte vor Augen, dann hört man das Ganze völlig anders, fast ironisch. Ich glaube, wer die Geschichte im Kopf hat und dann Petrus hört, der guckt seinen Ehepartner an und denkt, hey, ich habe Glück gehabt. Weil so wie Abraham ist er nicht oder so wie Sarah ist sie nicht, die ja trotzdem in Gottes Geschichte Segensträger waren. Also Gott hat auch durch Abraham, aber die hatten eine Ehe. Also nur mal so, das einzige Mal, wo Sarah ihn Herrn nannte, laut der Bibel, ist da, wo sie in Frage stellt, was Gott gesagt hat. Also wo Gott nämlich sagt, sie wird nur mal schwanger werden und sie sagt, wie soll das gehen? Soll mein Herr noch mal und so weiter. Die wirkliche Beschreibung der biblischen Texte bricht manchmal unsere idealisierte Vorstellung. Mhm. Oder oft.
Definitiv.
Ja.
Ich möchte noch mal was sagen, was Jesus zu dem Thema gesagt hat. Der Text war Predigtext von nicht allzu langer Zeit, im Oktober letzten Jahres. Das war bei uns in der Gemeinde. Wir haben ein neues Konzept angefangen mit Gottesdienst, mit parallelem Kindergottesdienst am Sonntag. Das heißt, wir hatten zum ersten Mal eingeladen viele junge Familien. Und die waren da und das war echt, jetzt kommt der Predigtext. Das war der, ich habe ihn auch gemacht. Und ich lese den Predigtext mal vor für den ersten Familiengottesdienst unserer Gemeinde. Da sagt Jesus in Matthäus 10, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert, meinetwillen, der wird's finden.
Ja, das ist ja ein Aufschlag.
Ja. Ja, definitiv. Ich finde, in dem Text ist ja auch nochmal so, also erstmal ist da echt, also ich glaube auf mehreren Ebenen, ich glaube, dass das auch schon ein bisschen entlastend sein kann, dass wenn Jesus selbst ankündigt, dass es quasi diese Konflikte darum gibt, das ist, also weil sonst auch immer die Frage im Raum steht, was habe ich eigentlich falsch gemacht, dass mein Kind, dass meine Eltern, dass meine, also wenn selbst Jesus hier erlebt und später bei seiner eigenen Familie, ne, also seine
die
Brüder.
Die denken, er ist verrückt.
Er ist verrückt.
Und sie wollen ihn nach Hause holen, ja. aus so einer Predigt raus, ne?
Ja, genau. Mhm. Also sozusagen, vielleicht ist auch nicht alles meine Schuld, wenn sowas, also das heißt nicht, dass man nicht auch mal einen guten Anteil haben kann, wenn so, aber das finde ich, und hier schwingt ja noch in dem nochmal so die Frage, wen lieb ich am meisten? So, und das ist, ich fand das, es gibt ja diese Spur bei Augustin, die finde ich eigentlich total hilfreich, damit umzugehen, der sagt irgendwie, Sünde ist ungeordnete Liebe. Mhm. Und eigentlich heißt es, also im Grunde ist, es ist gut, wenn ich liebe, wenn ich Dinge in der richtigen Reihenfolge liebe. Und das.
Also in der richtigen Priorität. In
der richtigen Priorität. So, das weiß jeder irgendwie, dass wenn ich meine Karriere mehr liebe als meine Familie, dass das eigentlich nie gut geht. Mhm. Sondern dass eigentlich immer eigentlich die richtige Reihenfolge sein sollte: erst kommt meine Familie und dann erst kommt mein Beruf. Und das tut am Ende auch meiner Karriere gut, eigentlich, wenn ich sage, so.
Ja.
Und die Idee ist, glaube ich, zu sagen, wenn ich Gott auf Platz 1 liebe, tut das, glaube ich, am Ende, glaube ich, auch sogar meinen Kindern gut. Weil ich von ihnen nicht erwarten muss, dass sie am Ende
die Gottesrolle erfüllen.
Genau. Mhm. Und mein ein gelingendes Leben bei mir nicht davon abhängt, dass meine Kinder gelingen. Und dass Kindern vielleicht auch ein bisschen Freiraum gibt. So, also das schwingt, glaube ich, auch in dem, was Jesus hier sagt. Wenn er sagt, ihr müsst mich im Grunde mehr lieben als eure Kinder. Das sagt er ja, ne?
Ja.
Und es ist ja erstmal was super Krasses. Also wer kann, also ich kenne doch ganz viele Leute, die in eine Gemeinde gehen würden und vielleicht sich so am Rand erstmal für den christlichen Glauben interessieren und sagen, das finde ich total spannend und auch lebensbereichernd. Aber wenn Jesus mich vor die Entscheidung stellen würde, ich oder so, oder mit dem Lutherlied, ne, nehmen Sie den Leib, gut, er, Kind und Weib, lass fahren dahin.
Sie haben keinen Gewinn.
So, wer würde das denn sagen?
Also ich erinnere mich auch an die, ich habe da auch drüber gepredigt, und da habe ich auch, also im Nachdenken über den Text habe ich auch gedacht, normalerweise, wenn das einer zu mir sagen würde, du musst mich mehr lieben als alles andere, würde ich denken, wer bist du denn?
So. Ja, genau.
Aber tatsächlich habe ich dann im Nachdenken darüber, also meine Frau hat durchaus das Recht zu mir zu sagen, du musst mich mehr lieben als alle anderen Frauen. Ja?
Ja.
Also, und wenn ich das nicht mache, dann bin ich schlechter Ehemann. Ja, also an der Stelle ist es völlig eindeutig, dass ich, dass jemand auch das Recht hat, sowas von mir zu fordern. Und ich glaube, Jesus hat, und wenn ich auf der Ebene weiterdenke, dann merke ich, Jesus hat das Recht auch.
Ja. Und trotzdem wäre ich ein bisschen vorsichtig, also weil ich jetzt auch nicht sagen würde, wenn jemand gerade echt darunter leidet, dass seine eigenen Kinder oder Ehepartner nicht glauben, zu sagen, damit will Jesus dir nur zeigen, dass er.
Nein,
könnte man jetzt hier abbiegen.
Ja, nein, so. Nein, so, nee, genau, da biege ich nicht ab, alles klar.
So.
Nein, also ich finde es sinnvoll, dieser Text macht einem klar, dass das auch dass das eben leider kein Unfall ist, sondern auch eine natürliche Folge des Glaubens und des Verbundenseins mit Jesus, dass es an anderen Stellen da auch in der Familie zu Konflikten oder zu Spannung kommen kann.
Ja. So. Ja, und das ist, und sozusagen das Familie, das Verhältnis Glaube, Familie ist, finde ich, schon ein, ein spannungsreiches, ne? Also es gibt in der auch im Neuen Testament so Segenslinien. Ich meine, bei Timotheus ist es ja so, das ist, glaube ich, schon, ne, dann, du hast eine fromme Oma schon gehabt.
Ja.
So, also da, diese Spur gibt es. Und dann gibt es auch Jesus, der sagt, hier, ne, ihr seid meine Familie, ne? Wer, ja, der ist mir, wer Gottes Wort tut, ist, glaube ich, ne, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. So, also das ist ja auch in der Geschichte des Christentums so ein Thema gewesen. Ich meine so, dass die ersten Germanenkönige überlegt haben, lasse ich mir taufen. Und dann war aber klar, damit schneiden sie sich im Grunde von ihren Ahnen ab. Und das war dann auf einmal schon, merkte man, ups, hier geht's
um
ganz viel.
Auch, ne? Heute, also ich kenne aktuelle Fälle auch aus Deutschland mit Leuten mit muslimischem Hintergrund, die sich gerne taufen lassen wollen, aber nicht, also da geht's gar nicht um Angst. Ja, das gibt's ja auch, dass man dann Angst hat vor der Gruppe, die einen als abgefallen, sondern da geht's auch um, das würde meine Eltern kränken. Mhm. Ja?
Ja.
So, das würden die falsch verstehen.
Ja.
Und das ist wirklich eine Spannung dann.
Einer der wichtigsten Bibeltexte, gerade wenn es ums Thema Mann-Frau geht, ist 1. Korinther 7.
Okay, ja.
Oder wolltest du vorher noch was?
Nee, ich hatte jetzt erwartet, dass du noch darüber redest, dass Gott das ja kennt. Wir haben über Jesus schon geredet, dass Jesus diese Spannung kennt. Aber man kann natürlich sagen, Gott selber kennt das von seinen Kindern zumindest, also uns, dass er gucken muss, wie sie ihm weglaufen. Also das ist für mich wichtig, weil ich erinnere mich mal an einen Christen, der hatte so eine Phase, wo er nochmal der war Christ und dann ist er von Gott weggelaufen und hat sich hinterher wahnsinnig dafür geschämt und war wieder umgekehrt und so. Aber er war sauer über seinen Vater, dass der ihm nicht strenger widersprochen hat. Der hätte, also er sagt, der hätte ihm quasi mit der Enterbung drohen müssen.
Okay, also im Sinne von, du musst alles, beim Glauben bleiben.
Der hätte alles geben müssen, um ihn in der Spur zu halten. Und machte also seinem Vater Vorwürfe, wo ich nur gedacht habe, naja, also der Vater, den ich in der Bibel sehe, der macht das nicht. Ja, also super Beispiel auch mit den Konflikten in der Familie, verlorener Sohn, Lukas 15. Da ist ein Sohn, der zu seinem Vater sagt, können wir nicht so tun, als wärst du schon tot und ich krieg das Erbe jetzt schon. Und der macht's. Ja, der macht's. Der geht auf diesen völlig unverschämten Vorschlag ein und sagt, hier mein Sohn. Und lässt ihn gehen. Also die Gnade ist ja nicht nur zum Schluss, wo er ihn wieder aufnimmt, sondern schon an der Stelle, finde ich, ist Gott wahnsinnig tolerant und aushaltend und wartet dann aber die ganze Zeit. Also
ja, es gibt in dieser Geschichte, das finde ich, es gibt selten die Fälle, wo ich sage, da muss man eigentlich nochmal ins Griechische gucken, so man den Text versteht. Aber da heißt es, glaube ich, er zerteilt sein Hab und Gut.
Ja.
Und wenn man ins Griechische steht, für da Bios, also Leben. Also der Vater zerteilt sein Leben.
Ja, natürlich. Das ist auch für den, also ja.
Also es ist natürlich wortwörtlich so, weil es damals, also der Hof ist das Leben. Aber es ist natürlich auch mehr, also er gibt wirklich sein Leben in dem Sinne. Also
Ich finde, da kann man daraus was, also erstmal kann man sehen, Gott kennt das auch emotional und ich finde, man kann da auch was darüber sehen, also wenn Gott so dann mit denen umgeht, die einen anderen Weg gehen, sagt das auch was über uns, also kann man sich da auch ein Vorbild dran nehmen.
Ja, genau. Und bin nicht allein in dem, wenn ich da bin, so in der Jetzt darf ich zu Paulus.
Ja, jetzt geht's ums Heiraten.
Jetzt geht's ums Heiraten. Die Frage, wie gehe ich damit um, wenn ich einen ungläubigen Partner habe, in Anführungsstrichen, ist eine, die im Grunde auch schon das Neue Testament beschäftigt.
Ja.
Auch das ist, wie gesagt, sind wir nicht die Ersten. Und man merkt es an ganz verschiedenen Stellen. Die ausführlichste ist sicherlich im 1. Korintherbrief, das 7. Kapitel, wo Paulus sehr, sehr ausführlich darauf eingeht. Und vielleicht kann man mal so, also im Grunde antwortet Paulus ja im 1. Korintherbrief auf Probleme, die es in Korinth gibt.
Genau.
Also er hat wahrscheinlich entweder auf irgendeiner Form, hat er die ganzen Infos gekriegt, was geht da gerade ab in Korinth. Und die haben Baustellen und Baustellen und Baustellen und Baustellen. Ganz viele ethische, sag ich mal, auch dabei. Ja. Und man vermutet, dass hier so ein bisschen auch die Frage ist, dass manche vielleicht damit auch überlegen, soll ich mich eigentlich scheiden lassen?
Genau, beides.
Beides,
also
ne?
Also der Fall ist vermutlich der, dass Leute zum Glauben gekommen sind, der Ehepartner aber nicht.
Genau.
Und dann ist die doppelte Frage gibt. Also einmal ist es so, gilt das dann für mich noch? Ja, also ich merke, ich habe jetzt hier Konflikte, mein Ehepartner glaubt gar nicht und als Christ bin ich doch eine neue Kreatur und was weiß ich.
Ja.
Ist das denn
Das Alte ist vergangen.
Genau, ist richtig, also kann ich gehen? Und Paulus sagt nein.
Ja.
Ja, Paulus sagt nein. Und es gibt aber die Frage auch noch von der anderen Seite, nämlich, dass der ungläubige Ehepartner sagt, was, du gehörst jetzt zu dieser christlichen Sekte, hinfort mit dir. Mhm. Und da sagt Paulus, ja, dann geh. Also ja, das sind zwei unterschiedliche Antworten, aber auch unterschiedliche Fragen.
Ja. Ja, aber es geht beides mal sozusagen um das Verhältnis. Wie ist es, wenn einer gerade zum Glauben gekommen ist und der andere? Vermutlich ist die Frage nicht, soll ich jemanden mir als Ehepartner wählen, als Christ, der selber nicht glaubt?
Genau, das wird nicht explizit gesagt.
Genau.
Aber da, also ich vermute, wenn man Paulus fragen würde, wäre er über die Frage verwirrt. Und sagen würde, der Gläubige soll nicht an einem Joch ziehen mit dem Ungläubigen so ungefähr. Also diese Aussage gibt's ja und da frage ich mich immer, worauf soll die sich denn noch, also wenn die sich nicht darauf bezieht, auf die engste Lebensgemeinschaft, worauf denn dann? Also darauf ja wohl mindestens. Aber ich glaube tatsächlich, diese ganze Frage in 1. Korinther 7, der gibt ja nur Sinn, wenn sozusagen eigentlich Paulus davon ausgeht, dass man sich nicht freiwillig in so eine Situation bringen würde, in die man jetzt gekommen ist, weil einer von beiden zum Glauben gekommen ist.
Genau, manchmal hat man sowas auch nicht in der Hand. Es gibt ja auch Leute, die sagen, wir sind beide als Christen, sage ich mal, in die Ehe gestartet und einer sagt, ich kann damit auf einmal nichts mehr anfangen und ist vielleicht nicht nur unbeteiligt dem Thema gegenüber, sondern richtig ablehnend, weil dann Verletzungen irgendwie mitschwingt und die andere oder der andere, dem ist es aber noch ganz wichtig, irgendwie zu glauben. Und das ist natürlich eine enorme Herausforderung dann für so eine Ehe. Genau, und Paulus ist, also ich glaube, so ein bisschen so sein Hauptüberschrift in dem ganzen Kapitel ist im Grunde, jeder bleibe in seiner Berufung. Mhm. So, ne? Also er ist sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, sozusagen proaktiv eine Ehe zu verlassen.
Ja.
Genau, er sagt, wenn der Ungläubige selber sagt, ich schmeiß dich vor die Tür, dann ist es so. Dann ist es so. Und dann,
aber du geh nicht von dir aus.
Genau. Weil das, was Paulus hier stark macht und auch an anderen Stellen ist, er sagt eigentlich immer, versucht eher durch euer Verhalten zu gewinnen.
Ja.
Und das im Neuen Testament weniger durch penetrantes Verben, so, also durch ständig Traktate unter die Nase halten oder
Fälle kenne ich auch.
Oder Kommentare machen oder Ehepaare irgendwie auf christliche Veranstaltungen anmelden, ohne dass sie davon wissen oder so. Also das glaube ich nicht. So die Strategie und vielleicht auch nicht die erfolgsversprechendste Strategie, würde ich mal so vermuten, so aus meiner Menschenkenntnis. Aber bei Paulus ist es mehr durch einfach, ich sag mal, einfach nett sein, ne?
Ja, genau.
So, wenn ich das Platz sagen, einfach zu zeigen. Lebenswandel. Genau.
Also bei mir, das ist jetzt nicht Ehe, ne? Aber Familie. Also bei mir war es so, dass ich auch durch, sag jetzt hier mal, meine Schwester zum Glauben geworben wurde. Mhm. Ich habe schon alles, weil ich die Existenz Gottes bejaht habe. So habe ich mich auch konfirmieren lassen. Es gibt Gott, aber das reichte für mich auch. Aber jetzt so mit Jesus leben und Bibel lesen und beten und so weiter, das fand ich jetzt ein bisschen too much. Und meine Schwester, die ist 2 Jahre jünger als ich und die ging dann bei uns in die Gemeinde, die hat dann immer versucht, da so ein bisschen auf mich Einfluss zu nehmen. Und die hat das echt geschickt gemacht, muss ich sagen. Also ich kenne auch viele Fälle, wo Leute ihre Mitmenschen nerven. Aber sie war da schlauer. Sie hat mir mal dann, sie hat schon gesagt, sie hat nicht gesagt, du bist gar kein Christ oder so, aber sie hat gesagt, ich finde, du könntest schon ein bisschen mehr dich mit Gott beschäftigen oder so. Keine Ahnung, aber so war die Formulierung, war ein bisschen mehr und nicht, als ich mich bekehrt habe, bin ich nach Hause gegangen, haben meine Eltern gesagt, dass sie keine Christen sind in meinen Augen. Ja, das war nicht so schlau. Das haben die auch nicht verstanden. Das ist, also weil die, für die Christen was anderes bedeutet als für mich. Aber so hat meine Schwester es nicht gemacht, sie hat gesagt, ein bisschen mehr. Und dann hat sie mir schon Literatur gegeben, wo sie auch geguckt hat, dass das mein Interesse weckt. Und es ging nicht, also es gibt manchmal so Leute, habe ich das Gefühl, die machen das gar nicht für den anderen, sondern die machen das für sich, damit sie das Gefühl haben, ich habe meine Pflicht erfüllt, meine Zeugnisgeben-Pflicht. Und machen es besonders deutlich dann und besonders krass, aber nicht besonders geschickt und auf den bezogen.
Aber jetzt haben sie keine Entschuldigung mehr.
Genau.
Ja, super.
Ich habe es ihnen klar hingelegt. So, aber nee, also von da, ich bin da sehr dankbar, dass meine Schwester das bei mir so gemacht hat und mich sozusagen durch ihren Wandel, aber auch durch ihr Ansprechen und an den richtigen Stellen mal einladen, mit in den Jugendkreis zu kommen, gewonnen hat.
Ja.
Ich bin gewonnen worden.
Und es gibt diese, das finde ich ja nochmal am Ende auch ermutigend. Es ist nicht immer so, aber es gibt manchmal auch diese mutmachenden Geschichten. Ich hatte das mal von einer Person gehört, der im Ruhestand Mitte 80 gesagt hat, jetzt bin ich zum Glauben gekommen. Und die Frau hatte Jahrzehnte gebetet und dass das und so, also manchmal ist die Hoffnung auch noch nicht verloren. So. Auch wenn das nicht immer so ist, ne? Es gibt auch die anderen Geschichten. Ja.
Ich will noch mal, ich will noch mal auf diese erste Konter-7-Sache, wir haben das vorhin schon eigentlich recht deutlich gesagt, aber, also Malte hat mich gewarnt. Malte hat gesagt, es gibt einen christlichen Podcaster, der mal in seinem, YouTuber.
Ja.
In seinem YouTube-Kanal ist ein Kollege von uns, auch Pastor in der Nordkirche. Und der hat mal in seinem YouTube-Kanal gesagt, dass man als Christ keine Nicht-Christin oder, also kein Nicht-Christ daten soll.
Ja.
So, und hat dafür einen riesen Shitstorm gekriegt und alle haben auf ihn eingeschlagen. So, nun haben wir den Vorteil, wir haben nicht so eine große Reichweite, wir können mehr sagen, das kriegen die Leute nicht so mit. Aber also ich würde es auch so sagen. Ich würde, wenn man...
Nein,
ja, pass auf. Nee,
okay, Entschuldigung.
Also
ich bin heute im...
da hört ihr mal, wie
charmant
Malte ist, wenn er schlecht gelaunt ist. Ich glaube, dass es gut ist, wenn man sagt, ich möchte mein Leben mit Jesus leben, das ist schon schwer genug. Also ich mache es Jesus schwer genug, aber es ist total hilfreich, dann jemand anders zu haben, der das auch möchte. Ja, und da eine Einigkeit zu haben. Und das muss man sich nicht von vornherein schwerer machen. Also sich einen Partner zu suchen, der so eine wichtige Einstellung nicht teilt, macht die Sache komplizierter. Und solange ich da die Option habe, glaube ich, ist es gut zu sagen, dann suche ich mir jemand, wo ich auch auf der Ebene, also es gibt ja noch andere Ebenen, wo ich Übereinstimmung, das ist ja nicht das Einzige, was man sich.
Das ist so. Man sagt immer, Gegensätze ziehen sich an, aber Gemeinsamkeiten stabilisieren. Aber
man braucht auch Sachen, wo man
Gemeinsamkeiten hat. Und jede,
So. Und also.
Wenn das die wichtigste Frage im Leben ist.
Und wenn es da jetzt ein, ich glaube, da erspart man sich vieles.
Ja.
Und wenn jetzt der Shitstorm kommen sollte, dann ist das so, davor habe ich keine Angst. Ich hätte eher Angst vor einem Missverständnis, nämlich wenn jetzt ein Hörer sagt, ich habe eine Frau, die ist keine Christin, ist die jetzt Ehepartner zweiter Klasse. Ja?
Aha.
Das überhaupt nicht. Das ist eine andere
Ebene.
Also das ist eine völlig andere Ebene. Also er wird selber wissen, welche Konflikte das ist. Und so, also man muss das ja nicht, also wenn man das vorne rein ausschließen kann, dann kann man das ausschließen. Aber ich möchte es nicht als Defizit, ich möchte nicht ungläubige Ehepartner als Defizit darstellen, überhaupt nicht. Sondern wenn du jemanden geheiratet hast und entweder du bist zum Glauben gekommen oder das war schon vorher so oder einer hat den Glauben verloren, dann ist das die Herausforderung, in die Gott dich stellt. Das ist die Person, mit der Gott dich in der Ehe verbunden hat.
Und mit der er dich auch segnet.
Auch das so. Also das heißt nicht, die andere Person ist defizitär. Du bist in einer herausfordernden Situation. Und wie gesagt, Gott stellt einen auch in solche Situationen. Man muss sich da nicht selber reinbegeben, wenn man es vermeiden kann. Aber also auf der Ebene würde ich sagen, ich kenne, das finde ich richtig abartig, ich kenne auch Geschichten, wo Leute... Steck ich mich mit Malte schlechter Laune an.
Nein.
Also es gibt Geschichten von Leuten, die einen nicht-christlichen Ehepartner haben oder noch nicht mal, dass sie dann gesagt haben, Gott hat mir gesagt, ich habe damals den falschen Ehepartner gewählt, das war Sünde und das mache ich jetzt wieder gut. Und komischerweise ist dann immer auch noch eine dritte Person im Spiel, das ist nämlich dann immer die neue, sodass man sagt, damals habe ich einen Fehler gemacht und das korrigiere ich jetzt, ich lasse mich scheiden, heirate neu, weil der da, ich hätte damals schon sehen müssen, bla bla bla, der war nicht fromm genug oder die war nicht fromm genug. Das ist Bullshit, Das sagt Gott.
Gott hat mir gesagt, dann bin ich eigentlich schon raus.
Wenn du verheiratet bist, dann ist dein Ehepartner der, den Gott dir anvertraut, damit du ihn liebst und ehrst. Und es, also ich bleibe bei meiner Aussage, dass ich aus 1. Korinther 7 auch sehe, ja, dass wenn man es vermeiden kann, und ich hatte selber in meinem Leben Phasen, wo ich auch, also es gibt auch sehr nette nichtchristliche Frauen, wo ich mich interessiert habe, und hatte eine Freundin, die selber auch nicht Christen gedatet hat und da schlechte Erfahrungen zu mir gesagt hat, Knut, was soll der Scheiß, lass das? Und ich dachte, hey, toll, du. Aber im Nachhinein bin ich ihr dankbar, dass ich das nicht gemacht habe. Und ich kenne auch eine Frau, die mehrere Christen gedatet hat, und die haben sich als charakterliche Schweine erwiesen, und dann hat sie nicht Christen geheiratet. Das ist ein ganz toller Ehemann, ja. Also es geht überhaupt nicht darum, dass die einen Defizit haben und die anderen nicht. Trotzdem leidet sie darunter, dass er an manchen nicht mitzieht und betet ganz viel für ihn. Das ist ein toller Mann, wirklich. Also es, mir ist es wichtig, wenn man in der Position ist, da Konflikt oder Spannung zu vermeiden, dann ist das eine gute Chance, das zu nutzen. Aber das heißt nicht, dass der andere nicht genug oder defizitär ist, wenn man dann in so einer Situation ist. Ich hoffe, das war evangelisch differenziert genug.
Ja, und ich, genau. Und auch das ist ja, wie gesagt, so ein Thema. Du hast ganz am Anfang gesagt, es ist am Ende ein seelsorgliches Thema, und das heißt immer nicht, dass wir sagen können, so und so und so und so. Aber vielleicht hat das Antippen ein bisschen geholfen.
Für Leute zu beten, du hast es gesagt, auch das Gott anzuvertrauen, das Gott zu überlassen, es ist auch nicht deine Aufgabe, so viel Druck oder, ja.
Genau, das Wort hat Himmel und Erde geschaffen, das muss es tun und nicht wir armen Sünder. Um nochmal mit einem Luther-Zitat zu enden. In dem Sinne, wir wünschen euch gute 2 Wochen und viel Kraft, wenn ihr in so einer herausfordernden Situation seid.
Gottes Segen. Macht's gut.
Tschüss.